Der Podcast der Berliner Morgenpost.
Während anderswo Trainer entlassen werden, passiert bei Hertha BSC nicht mehr ganz so viel. Trotzdem, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer Hertha. Mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Nedis Heidemann. Hallo Nedis.
Hallo Inga. Hallo an alle draußen. Aufregender Fußballnachmittag in Berlin, was man ja über Herthas Spiel am Sonntag nicht so richtig behaupten kann.
2:4 bei der SV Elversberg. Ein absoluter Fußball-Leckerbissen war das nicht. Deshalb wollen wir uns auch gar nicht so lange damit aufhalten. Es war, ein Spiel, das in jedem Jahresrückblick fehlen darf. Viel Gegentore, passt aber allerdings zu unserem Thema heute. Denn wir haben uns überlegt, dass wir die letzten 3 Spiele nutzen, um schon mal so langsam aber sicher Richtung Saisonrückblick zu segeln. Und starten damit heute mit der Defensive. Und wir haben es folgendermaßen gelöst. Wir haben uns Gewinner und Verlierer herausgesucht. Allerdings weiß ich nicht, welche Gewinner und Verlierer Nelis in dieser Saison ausgemacht hat. Und Nelis weiß nicht, welche Gewinner und Verlierer ich ausgemacht habe. Das heißt, Handgemenge und Diskussionen höheren Grades sind nicht ausgeschlossen.
Mach dich auf was gefasst, Inga, wirklich.
Nelis hat sich schon aufgepumpt hier. Und wenn das nicht zur Handgemenge reicht, dann können wir am Ende noch über die dritte Liga sprechen.
Um Gottes Willen, dann wird's schmutzig hier. Wirklich, dann fliegen die Fetzen. Aber lass uns erstmal bei Hertha bleiben. Ich glaube, das ist besser.
Gute Idee. Ja. Gute Idee. Ja, ich habe hier meinen Zettel extra schon eingeklappt, damit Nelis nicht lesen kann, welche Namen auf meinem...
Ich habe mit meiner hässlichen Handschrift geschrieben, die Inga sowieso nicht entziffern kann.
Wie auch wieder wahr. Ja. Bevor wir uns zu unseren Gewinnern und Verlierern kommen, gucken wir erstmal so noch kurz auf die Fakten. 56 Gegentore hat Hertha in dieser Saison bislang kassiert und gehört damit zu den 6 schlechtesten Teams der Liga.
Wenn man aufsteigen will, ne, 56 Gegentore und wir sind noch nicht mal am Ende der Saison. Boah.
Das ist schon eine Hausnummer. 9 Gegentore sind per Kopfball gefallen, 4 per Elfmeter und nur 4 in der Nachspielzeit. Und das ist ein Fakt, der mich wahnsinnig überrascht hat.
Nur 4 Tore in der Nachspielzeit? Ja. Das ist erstaunlich, wirklich.
Wir haben neulich doch nochmal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben.
Wir haben darüber gesprochen, es war auch vieles so in den letzten 10 Minuten, ne? Nicht nur die Nachspielzeit, ist eher so das Bayer Leverkusen-Thema. Es war eher so ein großes, ganzes Schlussphasengefühl bei Hertha, aber ja, dass nur 4 Tore sind, ist tatsächlich überraschend.
Die meisten Gegentore sind zwischen der 46. und 60. Minute gefallen. Da habe ich mich natürlich gefragt, was passiert eigentlich bei Hertha BSC in der Kabine?
Auch eine der ganz großen Geschichten diese Saison, Hertha und die Halbzeitmeisterschaft, ne, dass das so häufig passiert ist, dass es dann im zweiten Durchgang den Bach runtergegangen ist. Das ist ein Thema. Spiel dauert 90 Minuten, alte Fußballweisheit. Ja. Und kling, kling, 2 Euro ins Phrasenschwein.
Genau. Aber ich finde es vor allem spannend, dass es wirklich diese Viertelstunde nach Wiederanpfiff ist, in der Hertha sehr, sehr, sehr viele Gegentore kassiert hat. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man entweder sich schon zu sicher ist, dass es läuft, oder dass man in der Kabine ein bisschen den Spirit verliert, ein bisschen den Drive verliert. Vielleicht müsste man sich nochmal darüber unterhalten, wer da so die Halbzeitansprachen hält.
Ja, und das, also so wie ich Paul Dardai kenne, würde ich ihn eher als jemand einschätzen, der eher mal zu lauteren Ansprachen greift und auch sich nicht davor scheut, in der Halbzeit mal ein bisschen lauter zu werden und auf den Putz zu hauen. Das Problem muss irgendwie tiefergehend sein. Ne?
Vielleicht müsste man mal ein paar Energy Drinks auf den Counter in der Kabine stellen.
Möglicherweise, das wäre.
Es war jedenfalls eine spannende Zahl. 7 Spiele in dieser Saison mit mindestens 3 Gegentoren. Dieses 2:4 in Elversberg reihte sich dann nahtlos ein. 17 Spiele mit mindestens 2 Gegentoren und 27 von den bislang 32 Spielen mit mindestens 1 Gegentor. Das heißt nur 5 Spiele ohne Gegentor.
Ja, und vor allem, also 4 Gegentore jetzt bei aller Liebe gegen Elversberg, ne? Also
bei aller Liebe.
Wenn du jetzt mal gegen HSV oder meinetwegen St. Pauli, weiß ich nicht, irgendwelche Teams von oben 4 Tore kriegst, das kann ja passieren. Aber so diese Spiele gegen diese Mittelfeldmannschaften, das ist eine der ältesten Regeln, seit es die zweite Liga gibt, da musst du stabil sein. Und da hat Hertha unheimlich viel liegen lassen dieses Jahr.
Auch gestern wieder, es gab viele Strafraumszenen, die aber irgendwie so ein bisschen schwach ausgespielt waren. Das war von vorne bis hinten wirklich, wirklich nix. Aber wir wollten uns da nicht so lange mit aufhalten, denn es gibt tatsächlich Dinge, über die es spannender sein wird zu reden. Und damit kommt jetzt so dieser Übergang zu dem, was jetzt zu unseren Gewinnern und Verlierern. Und zwar gab es 8 Tore in dieser Saison von Abwehrspielern. Kannst du sagen, wer diese Spieler waren?
Ich weiß von letzter Woche, als wir im Olympiastadion saßen gegen Hannover noch, dass Marc Kempf, glaube ich, 4 geschossen hat.
Exakt.
Insgesamt. Ne? Auch ein Doppelpack war dabei.
Richtig, die Hälfte schon mal.
Der alte Goalgetter, ja.
Das Kopfballungeheuer.
Ja, Jonjo Kenny habe ich, kleiner Spoiler, auch auf meinem Zettel stehen, war aber ein Tor im Pokal gegen den HSV oder war in der Liga auch eins dabei?
Ja, drei sogar.
Drei Tore, ja. Jonjo Kenny. Ja, guck mal, ja, dann fehlt ja nur noch eins.
Ja.
Toni Leistner auch mal einen reingeschält.
Nope.
Nee?
Linus Gechter war es.
Linus Gechter, ja, guck an.
Genau, das sind die drei Abwehrspieler, die 8 Tore geschossen haben. Und dann lass uns mal zu den Gewinnern übergehen. Soll ich mal anfangen mit meinem ersten?
Ja, schieß los.
Wir haben ihn gerade schon genannt. Es ist Jonjo Kenny.
Mhm.
Ich habe tatsächlich übrigens auch nur einen Gewinner ausgemacht.
Mhm. Ich habe zwei.
Aber, spannend.
Jonjo Kenny ist einer davon. So viel kann man schon mal sagen.
Ja, dann kann ich dich jetzt mal ein bisschen mit Fakten bombardieren hier. Jonjo Kenny hat nämlich die meisten gewonnenen Zweikämpfe der Mannschaft. Er hat den meisten Ballbesitz. Es gab da eine gespannte Statistik, die über 1700 Ballberührungen in dieser Saison ausgemacht hat. Und damit sogar mehr als Fabian Riese.
Oh, das ist erstaunlich. Ja.
Und er hat die zweitmeisten Flanken geschlagen, und zwar 121. Diese Zahlen beziehen sich alle auf die Liga, nicht auf den Pokal. Aber gut, wer die meisten Flanken geschlagen hat, wissen wir alle, müssen wir nicht drüber reden. Aber ist eine andere Spielabteilung, ja, über die wir noch in den nächsten Wochen reden werden. Aber auch das fand ich spannend, 121 Flanken. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass er sich halt wahnsinnig krass vom Abgangskandidaten zum Leader entwickelt hat.
Genau, das ist der Punkt, ne? Den habe ich auch aufgeschrieben. Jonjo Kenny, inzwischen absolutes Mentalitätsmonster bei Hertha geworden, der da immer rumflügt, rumgrätscht mit seinen heruntergerollten Stutzen. Und ich kann mir irgendwie keine Hertha BSC mehr ohne Jonjo Kenny vorstellen, muss ich sagen. Der gehört echt dazu und ist ein richtiger Führungsspieler geworden.
Und Jonjo Kenny konnte sich sein Leben bei Hertha BSC nicht mehr vorstellen im Sommer. Er wollte wirklich massiv weg, hat massiv an einem Abstieg gearbeitet und es hat einfach nicht geklappt. Und im Nachhinein muss man echt sagen, zum Glück, weil man hat es auch in der Hertha-Doku gesehen, dass der wirklich einer ist, der auch in der Kabine mal den Mund aufreißt und auch mit seinem wunderbaren Scouse-Akzent da ordentlich auf die Kacke haut und wirklich auch versucht, seine Mitspieler zu wecken. Und ich weiß nicht, wie oft er in diesen Dokus das Wort fucking gesagt hat.
Fucking.
Aber es ist halt echt spannend, diese Wandlung auch zu beobachten, weil da wirklich jemand ist, der dann nach schwierigen Monaten und nach einem schwierigen Jahr seinen Platz in der Mannschaft gefunden hat. Er ist gesetzt auf der rechten Außenverteidigerposition und hat da auch nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz gehabt im Endeffekt. Deo Seefuhrig, über den haben wir schon sehr häufig gesprochen, der ist einfach sehr universell unterwegs. Und Peter Pekarik, der ist eigentlich auch eher dabei, weil er sagt, er möchte noch nicht seine Karriere beenden, aber so richtig für eine Stammelf reicht es eben auch nicht mehr. Das heißt, er hatte wenig Konkurrenz, aber trotzdem eine Leistung, die darauf nicht zurückschließen lässt. Verstehst
genau,
du, was ich meine?
Also total, ja. Er hat eigentlich so gespielt jede Woche, als ob ihm harte Konkurrenz im Nacken sitzt, ne, bei Hertha. Paul Dardai redet ja so oft über Mentalität, über Körpersprache, über all diese Faktoren und das hat Jonjo Kenny personifiziert wie kaum ein Zweiter auf dem Platz. Und dieses gesamte Gefühl, was man irgendwie hat mit ihm auf dem Platz, hey, das ist ein Kampfschwein, der sich für uns zerreißt, das ist etwas, wo, glaube ich, Hertha BSC ganz extrem drauf gefußt hat in diesem Jahr. Und ich habe es eben schon angedeutet, ich habe es natürlich auch nochmal reingeschrieben, im Zweifel geht er dann auch nach vorne und grätscht da den Ball über die Linie gegen den HSV in der Verlängerung in diesem aberwitzigen Spiel. Das kommt natürlich auch nochmal dazu. Klar ist er ein Verteidiger, ist nicht sein Kerngeschäft, aber wenn man solche Akzente mit einbringen kann, dann ist das eine super Geschichte.
Er ist oft mit Akzenten in der Offensive unterwegs und ich finde, es ist vor allem aufgefallen, immer dann, wenn Fabian Reese auf der rechten Seite gespielt hat, dass er
die beiden zusammen, da geht's richtig rund, ja.
Genau, dass er diese Akzente auch wirklich qualitativ hochwertig setzen kann. Er ist tatsächlich auch einer, das habe ich in den ganzen Statistiken, die ich gewälzt habe, auch gesehen, der tatsächlich auch sehr wenig Bälle verliert und viele Dribblings auch unterbindet, auch mit Grätschen und trotzdem nicht so wahnsinnig viele gelbe Karten oder gar rote Karten verursacht hat. Von daher auch einfach ein sehr schlauer Spieler.
Mhm, genau, total. Also ich weiß nicht, Jonjo Kenny, wie lange er sich noch vorstellt, in Berlin zu bleiben, aber ich glaube,
dieser Saison vielleicht länger als letzten Sommer.
Ja, genau, ne? Ich glaube, er kann irgendwie eine ganz wichtige Säule werden und dieses englische oder schottische, Mentalität, ja, dieses Aufreibende, das hilft wirklich weiter.
Genau, seine drei Tore waren auch teilweise echte Kracher von der Strafraumkante, da wirklich so reingepfeffert, auch sehr schön anzusehen. Und ich glaube auch, wenn du nächste Saison den Aufstieg angreifen möchtest, dann brauchst du solche Spieler wie Jonjo Kenny, die jetzt auch die zweite Liga schon mal mitgemacht haben, die wissen, worauf es ankommt und die sich auch einfach wohl in ihrer Umgebung fühlen. Und ich glaube deshalb, nicht umsonst haben wir ihn beide als Gewinner ausgemacht.
Er ist sich auch einfach nicht zu schade, auch mal an so einem Sonntag in Elversberg irgendwie wieder ein paar Meter abzureißen. Auch wenn es dann gestern nicht so gut gelaufen ist, aber so von der Mentalität her, vom Auftreten, wie du sagtest, braucht man so einen einfach in der zweiten Liga.
Tja, dann hau mal deinen zweiten Gewinner raus.
Ich habe noch als zweiten Gewinner Toni Leistner aufgeschrieben.
Okay.
Großes Gelächter bei der Kollegin Bördeling, aber Kapitän, Anführer, Papa Bär. Ja?
Papa Bär.
Klar ist, hat er defensive Defizite. Klar saß er zuletzt lange auf der Bank, aber viel wichtiger die Rolle, die er neben dem Platz einnimmt, die Rolle, die er in der Kabine einnimmt. Er führt die Mannschaft, er führt die jungen Verteidiger, hat uns Paul Dardai ausführlich erklärt und er ist eben für alle da und führt dieses junge Konstrukt des Berliner Wegs so gut voran. Ja, und das ist wichtig, dass es sowas gibt in der Kabine. So eine Kabine ist ein ganz wichtiger Faktor, dass es darin sozial stimmt und Er hat ihm das nicht gefallen, als er auf die Bank versetzt wurde im Laufe der Rückrunde, aber er hat diese Rolle angenommen auch. Ja, er hat nicht auf beleidigte Leberwurst gespielt, sondern hat sich im Training reingehauen, hat den jungen Spielern mit guten Tipps zur Seite gestanden und sowas braucht man einfach in so einer Mannschaft, sowas braucht Hertha BSC. Und vor allem, wenn man sich die Entwicklung anguckt, auf die ganze Saison gesehen, schau dir mal an, wo Toni Leistner herkommt. Am Anfang hingen Verpiss-dich-Plakate am Trainingsplatz. Mhm. Und er hat sich sofort bei den Fans einen Namen gemacht, hat sich reingehauen, hat im Ligaspiel gegen den HSV sogar die Nase hingehalten, wo es auch wieder in der Hertha-Doku diese unglaubliche Szene gab. Ja. Aber das zeigt einfach schön, ne? Der Mann hat sich zerrissen für Hertha BSC, wurde dann schnell zum Kapitän benannt nach dem Abgang von Marco Richter und gehört deswegen für mich zu einem Gewinner dieser Saison. Auch wenn er wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder viel Zeit auf der Bank verbringen wird, kann ich mir vorstellen. Aber wenn er diese Rolle wieder so annimmt wie dieses Jahr, ist er eine wichtige Stütze.
Der stechende Blick, mit dem du das alles vorgetragen hast und die Vehemenz, mit der du deine Eloge auf Toni Leistner hier...
Selbst ein bisschen Toni Leistner-haft vielleicht, oder? Der
ja,
tritt auch mal mit stechendem Blick auf den Platz.
Ich traue mich jetzt eigentlich kaum, dir zu widersprechen, aber ich werde es tun, denn Toni Leistner ist bei mir der erste Verlierer
Wirklich?
Der Saison.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar kann man es eben auch genau aus der anderen Perspektive betrachten und sagen, okay, als Kapitän gestartet, er hat einen steilen Aufstieg hingelegt, da würde ich dir auf jeden Fall sofort recht geben, vom Ex-Unioner zum Abwehrchef und zum Kapitän. Er war dann ja auch bis März immer gesetzt, eigentlich, wenn er nicht gerade gesperrt oder verletzt war, aber dann begann eben diese Achterbahn und das war eben das große Problem in seiner Nichtentwicklung, sagen wir mal so, gegen St. Pauli, darüber haben wir ja auch schon sehr häufig gesprochen, zur Halbzeit ausgewechselt, weil Paul Dardai eben nicht gefallen hat, wie er nach vorne verteidigt hat oder dass er eben nicht nach vorne verteidigt hat, sondern ihm war das einfach alles zu viel klein, klein hinten rum. Und danach saß er 5 Spiele lang auf der Bank bis zum Spiel gegen Hannover und es gab, du hast es auch gesagt, er hat sich im Training reingehauen, Wandlung auch so ein bisschen zum Ausbilder, aber er hat dann auch ein ernstes Gespräch mit Paul Dardai gesucht und gesagt, hey, gefällt mir halt gar nicht, was ich hier mache. Er hat selbst auch gesagt, finde ich eigentlich gar nicht doll, dass ich immer nur auf der Bank sitze.
Ja, aber so soll es auch sein, oder? Wer
genau.
ist denn damit zufrieden, ne, dass man auf der Bank
ich
sitzt?
Ich glaube aber, dass die gesamte Causa um Toni Leistner eine schwierige Außenwirkung und ein schwieriges Signal an die Mannschaft war. Du hast deinen Kapitän quasi, entschuldigt die Wortwahl, enteiert, indem du ihn auf die Bank gesetzt hast, ihn öffentlich auch im Prinzip angezählt hast, um zu sagen, er erfüllt nicht die Erwartungen, die wir haben. Und damit in einer wirklich elementar wichtigen Phase der Saison, und das waren ja diese Spiele nach St. Pauli, den Kapitän auf die Bank zu setzen und zu sagen, okay, dich brauchen wir jetzt gerade nicht, finde ich schwierig.
Die Kapitänsrolle, den gebe ich dir, ist ein guter Punkt. Man kann drüber nachdenken, ob man im nächsten Jahr von vornherein Fabian Riese zum Kapitän macht.
Wenn er denn da ist.
Wenn er denn da ist, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Aber stell dir nochmal vor, da guck dir an, Toni Leistner ist ja im Laufe der Saison oder nach der Vorbereitung auch erst hineingewachsen in dieses Kapitänsamt. Es gab kein langes Trainingslager, wo er dazu ausgelotet wurde.
Allerdings muss jemand mit seiner Vita nicht erst in so ein Amt reinwachsen, der übernimmt per se so eine Verantwortung schon.
Ja, klar, aber es ist eben nicht innerhalb der Mannschaft aus so einem langen Prozess entwachsen, dass er jetzt diese Kapitänsrolle hat, aber ich halte die auch, also klar, es ist immer was, wo sich die Öffentlichkeit drauf stützen kann. Ich glaube, dass das in einem Binnenleben der Mannschaft nicht so wichtig ist, wie dass es 5, 6 klare Führungsspieler gibt. Und Toni Leistner und Fabian Riese haben sicherlich den gleichen Führungsanspruch. Wer jetzt davon die Binde trägt, halte ich intern für nicht so entscheidend. In der Außenwirkung, klar, ist das ein Punkt, dass der Kapitän so angezählt wurde. Vielleicht kann man drüber nachdenken, im nächsten Jahr Fabian Riese sofort die Kapitänsbinde zu geben und dann Toni Leistner, vielleicht ist er sich dann auch etwas in der Außendarstellung etwas klarer in dieser Rolle, in der er sich dann befindet.
Ich möchte dir die Illusion nicht nehmen, aber ich befürchte, dass das schwierig wird mit der Kapitänsbinde und Fabian Riese nächste Saison, aber das ist ein anderes Thema. Aber dazu auch noch der Punkt, du hast gerade gesagt, es braucht so 5, 6 Spieler, Führungsspieler, die diese Verantwortung übernehmen. Als Oliver Christensen war, glaube ich, nee, Marco Richter war es. Marco Richter und Christensen hatte, glaube ich, auch einmal die Kapitänsbinde. Fühlt sich auch ewig her an. Als die beiden eben gegangen sind, war aber natürlich auch die Frage, wer soll es jetzt werden? Also du hattest einfach auch gar nicht so große Auswahl. Wenn wir an Führungsspieler denken, dann haben wir Leisner und dann haben wir Riese.
Ja, aber dass sich ein Spieler dafür qualifiziert, der vor 6 Wochen noch von den Fans vom Hof gejagt werden sollte, das
natürlich
ist noch eine außergewöhnliche Leistung, oder nicht?
Das keine Frage, aber in einer Mannschaft, in der es vor 3 Monaten keinen Führungsspieler gab, jetzt im Juli, August gesehen, als einer hervorzugehen, ist jetzt auch nicht so schwierig. Verstehst du, was ich meine?
Stimmt auch wieder, ja.
Naja, ich finde halt einfach, dass damit eben auch ein Führungsspieler auf dem Platz fehlte in einer Mannschaft, in der es nicht so wahnsinnig viele davon gibt. Florian Niederlechner hatte eben auch ein Tief, war auch nicht gesetzt, saß auch mehr auf der Bank. Somit saßen halt mit Niederlechner und Leisner gleich 2 sehr erfahrene Routiniers auf der Bank, die durchaus auch vorangehen können in schwierigen Situationen und auch in Spielen, wo es hinten spitz auf Knopf steht. Und deshalb war mein Eindruck eben eher, okay, verliere.
Tja. So sind die Meinungen manchmal verschieden, ne? Das ist ja das Schöne im Fußball. Ich halte ihn für einen Gewinner und ich glaube, dass es trotz allem ganz wichtiger Bestandteil des Jahres von Hertha BSC war, auch wenn man natürlich immer sagen muss, was wäre, wenn, es geht natürlich noch mehr, ne? Und vielleicht wäre es mit einer anderen Rollenverteilung noch besser aufgegangen, aber so wie es gelaufen ist, halte ich ihn für einen Gewinner.
Und es ist ja auch nicht schlecht zu sehen, dass eben nicht alles gut und nicht alles schlecht war. Das spiegelt ja auch ein bisschen die Saison von Hertha BSC wieder.
So sieht's aus, ja.
Ja, dann hau mal raus. Wen hast du noch so als Verlierer?
Mit 3 Ausrufezeichen habe ich mir aufgeschrieben, Marius Gersbeck.
Na guck, da sind wir uns einig.
Gehört natürlich auch zur Defensive, aber auch hier, wenn man wieder die gesamte Saison betrachtet, ne, ist im Sommer gekommen, klar, um Nummer 1 zu werden, Berliner Junge und so weiter. Dann den viel besprochenen und ausführlich diskutierten Prügel-Eklat im Trainingslager. Aber noch viel mehr, er wurde begnadigt, sage ich es mal. Ne? Es gab eine Gerichtsverhandlung, die eben ermöglicht hat, dass er wieder auf dem Platz steht. Alles gut, alles okay. Und dann hatte er ja sogar die Gelegenheit, Tjaak Ernst war zwischenzeitlich verletzt, sehr überraschend kam Gersbeck im Pokalviertelfinale zum Zuge, aber er konnte nicht nachhaltig überzeugen und er konnte nicht Nummer 1 werden. Und wenn man nach so einer Aktion sogar dann noch so eine Gelegenheit bekommt, dann muss man die nutzen, dann muss man da besser zur Stelle sein. Das hat er nicht geschafft und deswegen für mich ganz klarer Verlierer.
Pokalviertelfinale war ja tatsächlich sogar die freie Wahl von Pal Dardai, der
genau,
gesagt hat, ich nehme jetzt Gersbeck, weil er sich das jetzt auch verdient hat als zweiter Mann und das machen viele Vereine im Pokal, dass sie da den Torwart tauschen. Er hat auch gesagt, er hätte das auch von vornherein gemacht im Pokal, aber die Suspendierung, du hast ja angesprochen. Aber danach wurde es ja eben interessant. Gegen St. Pauli hatte Tjaak Ernst ja das Aufwärmen abgebrochen und gesagt, geht nicht. Und dann eben kam Marius Gersbeck und auch da fand ich, ist er...
Da musst du da sein als Nummer 2, ne? Und das hat er nicht liefern können, muss man so klar sagen.
Ich habe auch noch einen anderen Punkt aufgeschrieben zu ihm, was ihn für mich so ein bisschen zum Verlierer der Saison charakterisiert hat. Und zwar hätte er dem Verein gerade am Anfang der Saison viel Tumult und Unruhe ersparen können. Nach diesem Prügel-Eklat war es nämlich eben so, dass sehr viele Schlagzeilen sich darauf bezogen haben, weil das natürlich auch einfach ein Vorkommnis ist, was für Profivereine eben nicht so alltäglich ist. Und somit war der Fokus nach dem... oder zum Saisonstart einfach sehr stark auch auf dieser Causa. Und das zu einer Zeit, in der die Mannschaft noch nicht richtig zusammen war, in der Hertha sich noch in der Findungsphase befand, in der man auch so ein bisschen diesen Abstieg und diese ganzen, ich weiß gar nicht, was für ein Wort ich dafür finden soll, aber diese ganzen schwierigen Monate, auch einfach mit dieser Lizenzsache und Co., da war es einfach nicht leicht, in diese Saison zu starten. Und das haben wir ja auch gesehen. Es waren dann erstmal ein paar Niederlagen und es sah alles nicht so doll aus. Und diesen Stolperstart, den hätte er natürlich nicht ungeschehen machen können, wenn das in Österreich oder in Zell am See nicht passiert wäre. Aber es hat zumindest nicht dazu beigetragen, dass mehr Ruhe rund um den Verein herrscht.
Ja, genau. Und das wird ja immer betont. Ah, so ein Berliner Jungen, der da wiederkommt und der die Nummer 1 werden muss, der gibt mir überhaupt nichts als Berliner Jungen. Also da sind die ganzen Jugendspieler, finde ich, viel... Die identifizieren sich viel mehr mit der Marke Hertha BSC, mit dem Club. Und auch, ich habe ja Gersbeck im Oktober, war es glaube ich, auf der Mitgliederversammlung erlebt mit seiner Rede, wo er sich entschuldigt hat. Ja, es war richtig, diese Rede zu halten. Auch das, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. Das wirkte alles sehr eingeübt, sehr vorgetragen. Klar ist das nicht leicht für ihn in der Situation, aber er hätte irgendwie mehr zeigen können, dass er so ein richtiger Berliner ist, dass er das richtig bereut, was er da gemacht hat. Und das war alles so ein bisschen dünn irgendwie, genau wie dann die Leistung auf dem Platz in der Rückrunde.
Sehr schön zusammengefasst. Ich bin dann schon am Ende mit meinen Verlierern, aber du müsstest noch einen haben.
Ich habe noch einen. Michael Kabownik.
Oh, spannend.
Königstransfer im Sommer, so wie er zumindest angekündigt wurde. 2,5 Millionen sind ungefähr so kolportiert. Und dafür war es echt irgendwie zu wenig. Also wenn man in der Lage von Hertha einen Spieler für so viel Geld verpflichtet, dann muss das ein Kern der Mannschaft sein. Dann muss das ein Schlüsselspieler werden. Und Michael Kabownik hat zwischen dem 16. und dem 30. Spieltag jedes Spiel in der Startaufstellung bestritten. Ich finde, mich hat es überrascht, als ich das gesehen habe. Ich finde, das kann man übersehen. Irgendwie.
Nachhaltigen Weil, Eindruck hat er nicht
genau,
hinterlassen.
Genau, ja, man übersieht ihn irgendwie so. Und anders als zum Beispiel John Joe Kenny auf der anderen Seite, der jedes Spiel voll da ist, sich reinhaut, ja, ob Kabownik jetzt da ist oder nicht, mein Gott. Also er hat sicherlich keine grottenschlechte Saison gespielt als Außenverteidiger. Aber eben, was ich meine, für diese Summe verpflichtet zu werden, da musst du eine ganz tragende Rolle dann einnehmen. Und vor allem ein entscheidender Punkt, warum er ja verpflichtet wurde, ist die Positionsflexibilität. Hertha wollte ihm auch im zentralen Mittelfeld mal bringen, haben sie auch getan am Anfang der Saison hin und wieder, haben aber schnell erkannt, dass das nichts wird. Und dadurch hat sich dann eben über lange Sicht auch diese Lücke im zentralen Mittelfeld offenbart. Kabownik hat als Linksverteidiger gespielt, aber war wenig, ne? War dünn und Paul redet immer von Mentalität, von Körpersprache auf dem Platz. Habe ich von Kabownik selten gesehen und all dieses Gesamtpaket ist mir dann irgendwie zu wenig für einen Spieler, der für so eine Summe Geld verpflichtet wird und der ja sogar schon die Liga kannte. Also dieses Argument Eingewöhnungsschwierigkeiten, was ja häufig bei ausländischen Spielern gilt, kann man hier auch nicht anwenden. Ne? Also war mir wirklich zu wenig.
Bin ich bei dir? Solltet ihr im Hintergrund so leichtes Poltern hören, dann ist das der Tisch, den der Kollege Heidemann hier in Rage redend die ganze Zeit an den anderen Tisch stößt. Aber ja, ich bin da bei dir. Ich habe immer noch so ein bisschen den Welpenschutz im Kopf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum, aber
ja,
er ist
meine ich
auch
eben,
nicht
ne?
der allerälteste Spieler.
Ja.
Also jetzt auch nicht der Erfahrene. Man erwartet jetzt auch nicht so von ihm, dass er hoppla die hopp wie ein Toni Leistner halt funktioniert, weil er eben einfach nicht die Erfahrung von so vielen verschiedenen Vereinen und Wechseln und Co. hat. Vielleicht deshalb und weil ich dann immer das Gefühl habe, das ist jemand, der kann sich noch entwickeln.
Ja, mit Sicherheit kann er sich noch entwickeln, aber genau das ist der Punkt. Ich würde ihm keinen Welpenschutz geben. Er kennt die Liga aus Düsseldorf, ne, und er war da. Und all das, was man sich von ihm versprochen hat, ist irgendwie nicht eingetreten.
Ein großes Problem ist natürlich auch, wenn du auf einer Seite mit Fabian Reese spielst, siehst du halt einfach relativ schnell alt aus.
Ja, aber mein Gott, wir haben es doch eben gesagt, wenn John Joe Kenny mit Fabian Reese, dann ist da Kamikaze, volles Rohr nach vorne. Und da ist irgendwie mit Kabownik zusammen, kommt da halt zu wenig. Das ist nochmal nicht falsch verstehen, das ist alles nicht schlecht, was er macht. In der Kette verhält er sich anständig, aber irgendwie erwartet man mehr bei so einer Summe, bei so einer Rolle als Rekordtransfer. Und deswegen, ja, für mich ein Verlierer, aber natürlich, ich würde ihn jetzt nicht auf eine Abschussliste oder sowas setzen, da kann schon noch was draus werden und da würde ich jetzt auch eine Entwicklung erwarten in der nächsten Saison, aber das kann durchaus passieren.
Luft nach oben auf jeden Fall, er war ja jetzt auch angeschlagen und fehlte auch die letzten Spiele, schauen wir mal, wie sich das über den Sommer entwickelt, aber du hast auf jeden Fall recht, bei der Summe, die man für ihn ausgegeben hat, im Gegensatz zu all den anderen, die man verpflichtet hat,
genau.
Hätte da mehr kommen können. Ja, damit haben die Gewinner und die Verlierer abgehakt. Was haben wir denn noch?
Versprechen für die Zukunft, oder?
Ja.
Ganz nach dem Motto Berliner Weg, viel junge Leute. Es gibt vieles, was Mut machen kann für die Zukunft, selbst in diesem Jahr in dieser Defensive von Hertha BSC.
Ja, dann hau mal raus.
Ich habe mir die Torhüterposition aufgeschrieben. Nicht nur Tjaak Ernst, sondern auch Robert Quasigroch. Das ist so eine Kombo mit den beiden. Tjaak Ernst, junger Mann, tolle Saison gespielt für sein Alter. Ja, das muss man so erstmal hinkriegen.
Immer ein starker Rückhalt.
Genau, immer ein starker Rückhalt. Im Pokal-Achtelfinale gegen den HSV Elfmeter gehalten und ist dann da, wenn es auf ihn angekommen hat. Ich kann mich an keinen ganz groben Schnitzer erinnern, oder? Gab's nicht, ne?
Also so einen richtig krassen Patzer kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ja. Er war immer ein souveräner Rückhalt. Klar, man kann dann bei dem einen oder anderen Tor mal diskutieren, ob das, ob er da hätte vielleicht dann doch auf dem anderen Bein stehen müssen oder in die Ecke oder so what. Es gibt viele Punkte, die man dann irgendwie kritteln kann,
genau.
Aber so, dass man sagt, oh wow, der Treffer geht voll auf seine Kappe, da kann ich mich jetzt so spontan, gut, bei 56 Gegentreffern kann man auch nicht mehr jedes vor Augen
haben. Alle erinnern, aber
ja. Nee, da bin ich bei dir.
Wenn Hertha an dieser Position einiges richtig machen kann, dann habe ich das Gefühl, kann Tjaak Ernst echt eine Ära prägen irgendwie. Ich habe das Gefühl, der fühlt sich wohl im Verein, ist noch jung, hat jetzt schon die Spielanteile. Klar kann es immer mal passieren, dass irgendwann mal ein Bundesligist um die Ecke kommt, aber wenn er bleiben will, dann ist das auf lange Sicht wirklich eine gute Lösung. Und Robert Quasigroch, noch 2 Jahre jünger, aus dem Nachwuchs und hat ein blitzsauberes Spiel gemacht in der Hinrunde gegen Eintracht Braunschweig. Ist irgendwie ein guter Typ, so wie er rüberkommt gegenüber mir. Hat verlängert den Vertrag bis 2027 Und da kommen wir jetzt nochmal zurück auf den Verlierer. Ich weiß nicht, warum es dann Marius Gersbeck noch braucht, wenn du so einen talentierten jungen Mann hast, den du wirklich ohne schlechtes Gewissen auf die Bank setzen kannst. Ich würde mir ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht für Robert Quasigroch wünschen oder dass er möglicherweise verliehen wird dieses nächstes Jahr. Er spielt jetzt viel in der Regionalliga, klar, bei Hertha ist Zweiter, aber vielleicht findet sich ein Verein in der dritten Liga, dass er noch ein bisschen mehr herangeführt wird und dann kann auch aus dem Jungen eine ganze Menge werden.
In der U23 hat er leider nicht immer so ganz starke Leistungen gezeigt. Da waren dann bei Robert Quasigroch doch mehrere Patzer dabei. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er den Weg geht, den du gerade angesprochen hast. Ausleihe, Spielpraxis sammeln und dann irgendwann wiederkommen. Es gibt ja schließlich auch noch Tim Goller, der U19-Keeper, der auch noch dahinter steht und der jetzt auch schon ein paar Mal auf der Bank saß. Von daher ist das ja auch noch ein entwicklungsfähiges Talent. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es so jemanden wie Marius Gersbeck trotzdem braucht, eben um diesen Faktor Erfahrung mit in das Torhüter-Team zu bringen. Wir wissen nicht, was im Sommer passiert. Der Vertrag von Torwarttrainer Andreas Menger läuft aus. Das heißt, man muss dann auch mal schauen, wer da so ein bisschen die Oberhand übernimmt. Und dann ist es nicht schlecht, eben so jemanden wie Gersbeck zu haben. Philipp Sprint ist auch immer mit dabei im Training oder sehr häufig mit dabei. Aber ich glaube, so dieser Faktor Routine, dieses ich habe schon ein bisschen mehr erlebt, ich kann euch auch noch mal ein bisschen an die Hand nehmen, schadet nicht.
Vielleicht einmal ganz kurzer Einwurf, weil du gerade die U19 erwähnt hast, hat sich am Wochenende qualifiziert fürs Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, hat den Staffelsieg perfekt gemacht. Berliner Weg ist auf einem guten Weg. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Da schließe ich mich an und komme zu meinem Versprechen für die Zukunft.
Ja.
Das passt nämlich in die U19, das ist nämlich Tim Hoffmann.
Tim Hoffmann, sehr gut.
Mhm. Er hat sein Profidebüt gegen Greuther Fürth gegeben, war abends vorher noch auf dem Mannschaftsabend der U23, wurde dann angerufen, weil ich glaube Linus Gechter war es, dem es nicht gut ging, ist dann nach Fürth gereist.
Ganz alter Kreisliga-Vibe, ne? Abend vorher noch unterwegs gewesen und dann plötzlich, oh, muss morgen spielen. Coach, was willst du jetzt von mir? Und dann, ja, jetzt genau, ganz schnell ein paar Stücke Wasser trinken, ne?
Genau, er ist dann nach Fürth gereist als Ersatz für die Bank und tja, dann kam es so, wie es kommen sollte. Kempf verletzte sich nach seinem Doppelpack, musste raus, Tim Hoffmann kam rein und zeigte eine wirklich, wirklich starke Leistung, wie ich fand. Sehr abgezockt, obwohl er dann doch vom Alter her noch nicht so abgezockt sein müsste. War auch mit im Trainingslager im Januar in La Manga und hat auch da gezeigt, dass er wirklich ein guter Typ auch ist. Und er hat sich auch schnell in die Mannschaft eingefunden, ist eher mal zurückhaltend, aber das sind ja immer so Faktoren, die man den...
Voll okay als junger Spieler.
Genau, ja, Jungs auch zugutehalten kann. Genau, er stand noch 4 weitere Male im Kader und ist ansonsten eben in der U19 und der U23 gesetzt. Also pendelt da auch so ein bisschen noch zwischen den Mannschaften. Und das ist für mich jemand, der in Zukunft eine Rolle spielen kann bei Hertha.
Ich muss jetzt offenbaren, ich glaube, beim Spiel gegen Fürth war ich im Urlaub oder irgendwie, ich habe das kaum mitgekriegt, aber so wie Tim Hoffmann auf mich immer wirkt, da geht körperlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Das ist doch ein Aspekt, wo du natürlich dran arbeiten musst in der Innenverteidigung, gerade in der zweiten Liga, wo dann solche Stürmerbullen wie Haris Tabakovic auf dich zulaufen. Aber da ist er natürlich im Profitraining bei Hertha dann sicherlich auch gut aufgehoben.
Man hätte sicherlich noch viel mehr rauspicken können. In ein paar Monaten würden wir hier wahrscheinlich stehen und sagen, Martin Dardai ist der große Gewinner, weil er mit Ungarn bei der EM reüssiert oder was, weiß ich nicht. Aber wir haben uns jetzt mal einfach angeschaut, wer auf uns und durch Zahlen, durch persönlichen Eindruck, durch Statistiken diejenigen waren, die so ein bisschen eben entweder in die positive oder negative Richtung ausgeschlagen ist. Dass das alles Auslegungssache ist, haben wir gesehen, so, auch bei uns.
Also ja, aber man muss auch manchmal diskutieren, das ist
das
so schön. Ja.
Auch bei euch da draußen. Ich bin sehr gespannt, wie das nächste Woche mit uns hier weitergeht, denn dann werden wir uns mit dem Mittelfeld auseinandersetzen.
Das wird ja was. Ja.
Und da gibt es, wie ihr da draußen ja auch alle wisst, sehr viel Diskussionspotenzial, alleine auf der Doppel-6. Ja. Ich freue mich drauf, wird wahrscheinlich eine Folge in Überlänge.
Nehmt euch Zeit nächste Woche, ja.
Bevor es soweit ist, steht aber noch das Heimspiel gegen Kaiserslautern an. 13 Uhr am Samstag. Ja, das letzte Heimspiel der Saison, das sollte man mit einem Fragezeichen versehen, denn man weiß ja bislang noch nicht so ganz genau, was mit dem letzten Spiel gegen Osnabrück passiert. Das Stadion in Osnabrück ist noch gesperrt, da es Probleme mit der Dachkonstruktion gab und Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten. Deshalb wird nämlich auch das Heimspiel gegen Schalke jetzt am Dienstag auf St. Pauli ausgetragen. Auch eine spannende Konstellation.
Wildes Ding, zweite Liga, spielt verrückt.
Hertha hat gesagt, man erwartet, dass der VfL Osnabrück und auch die DFL auf Hertha BSC zukommen, um darüber zu sprechen, was man macht. Pal Dardai hat dann einfach schon mal alle eingeladen fürs Saisonfinale und gesagt, kommt alle nach Berlin, geht ja dann sowieso wahrscheinlich.
Pal Dardai hat uns Journalisten ja auch letzte Woche zum Gulaschessen eingeladen, falls Hertha 5 Tore schießt. Ja. Ne? Also genau, das ist immer nur mit Pal Dardais Einladung. Ja.
War offensichtlich nur eine Motivation für Elversberg.
Ja.
Er hat gesagt, wahrscheinlich geht es für beide Mannschaften dann sowieso um nichts mehr. Osnabrück kämpft noch gegen den Abstieg, es könnte dann auch bald damit vorbei sein. Aber das werden wir uns alles nächste Woche noch anschauen, weil dann werden wir sicherlich wissen, wie es um dieses letzte Spiel der Saison steht. Und ja, die nächste Folge, die gibt es am 13. Mai und dann eben mit dem Saisonrückblick aufs Mittelfeld.
Genau, und ganz kurz noch zu Kaiserslautern. Ich habe ja hier auch letzte Woche viel von diesem Thema Sommerfußball gesprochen. Okay, Kaiserslautern steckt noch im Abstiegskampf. Die werden sich sicherlich voll reinhauen nächste Woche im Olympiastadion. Aber genießt es doch noch einmal im Olympiastadion. Es wird gutes Wetter am Wochenende und dann Hertha ein bisschen zocken sehen gegen Kaiserslautern. Ich glaube, das wird eine gute Geschichte und habe den Optimismus noch nicht verloren, trotz dieses Spiels am Wochenende.
Der Kollege Heidemann ist nicht da. Der wird sich nämlich von Fabian Klos verabschieden.
Ich habe andere Dinge zu tun am Samstag, ja. Jetzt kommen wir doch noch auf die dritte Liga.
Dachtest du, du würdest dort, ohne darum kommen?
Auch dort. Ich würde auch gerne einfach einen Sommerfußball angucken. So ist es bei Arminia Bielefeld nun mal leider nicht. Dort wird immer noch viel gezittert. Schauen wir mal. Vielleicht erfahrt ihr es im Podcast nächste Woche, wie es mir geht nach diesem Wochenende.
Noch viel Spannung drin in den ersten 3, 4 Ligen. Also nicht so bedeutungslos wie bei Hertha BSC. Von daher wird uns der Gesprächsstoff hier nicht ausgehen.
Ja.
Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat der erste Teil des Saisonrückblicks gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dahin, tschüss.
Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
Ein Podcast von Funke.